Diese Folge wurde aufgezeichnet im Restaurant Rhythms im Jazz in the City Hotel im 6. Bezirk in Wien.
Ja, jetzt musst du da leider die Illusion schon, die hast du mir nehmen, gell? Mein Traum war es immer, Masseurin zu werden.
Wir verbringen halt auch so verdammt viel Zeit bei der Arbeit. Da ist, glaube ich, ganz natürlich, dass die Arbeit, der Beruf auch ein zentraler Aspekt unserer Identität ist.
Weil mich jeder immer nur als die Skifahrerin gesehen hat und ich hätte halt gerne mal gehabt, dass mich wer als Niki sieht.
Insofern geht es eigentlich bei beruflicher Veränderung nie nur um diese Frage, naja, was mache ich jetzt eigentlich als Nächstes, sondern es geht immer auch um diese viel tiefere Frage, wer bin ich eigentlich ohne den Job?
Eigentlich, wenn du eine Sportkarriere beendest, Ende. Du kommst in das nicht mehr zurück. Dann ist Ende. Bei fast jedem anderen Job hat man die Möglichkeit, so etwas Ähnliches in einer anderen Firma wiederzumachen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sport und Kontext. Wieder einmal begrüßen wir euch aus dem wunderbaren Jazz and the City Hotel in Wien und freuen uns auf ein Gespräch mit zwei sehr spannenden Frauen. Wir sprechen heute über die Karriere nach der Karriere, wie man merkt, dass die Zeit für eine berufliche Veränderung gekommen ist und wie ein solcher Neustart am besten gelingt, egal ob im Sport oder in einem anderen Bereich. Dazu begrüßen wir eine Frau, die während ihrer aktiven Karriere zu den schnellsten Skifahrerinnen dieser Welt zählte. 2017 wurde sie in St. Moritz Weltmeisterin in Super-G. 2019 gewann sie die kleine Kristallkugel im Abfahrtsweltcup. Mittlerweile hat sie die Ausbildung zur Heilmasseurin absolviert und ist als Unternehmerin, Keynote-Speakerin und Expertin im ORF tätig. Nicole Schmidhofer. Servus, Niki.
Grüß euch, danke für die Einladung.
Und an ihrer Seite Platz genommen hat Lisa Eckhardt. Lisa war viele Jahre im Bereich HR, Recruiting und Personalmanagement tätig und arbeitet seit über 5 Jahren selbstständig als Karrierecoach und Mentorin. Sie unterstützt ihre Klientinnen im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung und begleitet sie auf dem Weg aus beruflichen Sinnkrisen. Hallo Lisa.
Hallo, ich freue mich da zu sein.
Und wir sind
Matthias Köb, Gründer von Büro Balanca und Herausgeber von Sport und Kontext.
Und Daniel Warmuth, Sportreporter beim ORF. Niki, ich möchte mit dir starten. Viele junge Menschen haben ja irgendwann einmal den Traum, Profisportler oder Profisportlerin zu werden. Wann wusstest du, das ist mehr als nur Träumerei, ich kann das wirklich schaffen?
Eieiei, jetzt musst du da leider die Illusion schon, die hast du mir nehmen, gell? Mein Traum war es immer, Masseurin zu werden.
Wirklich?
Ja, schwöre. Also ich habe schon in der Hauptschule, wo man die Praktikumstage machen darf, war im physikalischen Ambulatorium, weil wir das angeschaut haben, wie die Masseurausbildung und so laufen könnte und was der Beruf so mit sich bringt. Und das Skifahren ist mir ein bisschen dazwischen gekommen, unter Anführungszeichen. Also ich bin einfach sehr, sehr gern gefahren, es hat mir viel Spaß gemacht. Aber dass ich Weltcupläuferin wäre, nie am Schirm kommt zuerst. Also hat sie dann mit dem Rennen fahren entwickelt. Und ja, mit 15 ist dann doch so ein bisschen Entscheidung auf mich zugekommen. Ich habe eine normale Hauptschule gemacht, habe eine normale 3-jährige Fachschule für Fitness und Animation gemacht, also nichts mit Skibezug. Und wie das erste Jahr in Mura in der Fachschule war, haben sie die Weichen gestellt in die Richtung, dass es Richtung Skifahren doch gehen könnte, weil ich das erste Mal im Landeskader der Steiermark war. Und da ist mir nahegelegt worden, nach Schladming zu wechseln, was ich im ersten Moment auch wollte. Habe auch die Aufnahmeprüfung und alles gemacht, habe die auch bestanden. Aber dann ist mein Heimweh dazwischen gekommen. So habe ich den etwas anderen Karriereweg eingeschlagen, habe in Mura die 3-jährige Fachschule fertig gemacht. So hat sich es dann ergeben, dass es doch mit Skifahren was wird, aber das eigentlich gar nicht der Plan war in erster Linie.
Waren da Zweifel dabei, ob man es schaffen kann und ob das der richtige Weg ist? Weil vielleicht wäre unter Anführungszeichen der einfachere Weg gewesen, Heilmasseurin zu werden.
Ich bin different, also ich bin gern anders, weil es für die meisten unerklärlich ist, wie man ohne eine Sportschule oder eine Skischule eigentlich in Europacup oder Weltcup kommen kann. Aber für mich war es definitiv der richtige Weg. Er war nicht einfach, er war anders, er war mein Weg. Und ich bin jemand, der sehr gern andere Sachen probiert und vor allem eine Herausforderung sucht, weil alles andere oder vieles andere gibt schon. Da sind so ein bisschen der Weg immer vorgegeben, wie man es machen kann und machen sollte. Und ich hasse es, wenn ich Sachen machen muss und machen soll, sondern ich bin jemand, der sehr gern auf meine eigenen Gefühle und auf meinen Körper hört und meinen eigenen Weg gehen will. Und das war damals schon
Lisa, das ist ja vielleicht die perfekte Einstellung schon, oder? Als junge Sportlerin so reinzugehen oder auch aus Sicht eines Karrierecoaches.
Ja, absolut. Und ich finde es super spannend, dass du dann deinen ursprünglichen Berufswunsch einfach nach der ersten Karriere sozusagen jetzt doch weiterverfolgst, als zumindest ein Standbein, was ich jetzt verstanden habe, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, dass das irgendwo ein bisschen ein unbewusstes Backup immer war für mich, weil die meisten Menschen haben halt nur die Karriere, ein Karriereziel. Ich habe mich dann schon komplett auf Skifahren konzentriert, aber ich bin mir gewusst, gut, wenn es nichts wird, dann mache ich mir eine Masseurausbildung. Also es passiert eigentlich nichts Schlimmes, wenn es nicht funktionieren sollte. Und ich glaube, dass das Backup im Hintergrund irgendwo im Hinterkopf sehr gut war. Ich war 2012 einmal nicht im Kader, also meine Leistung war zu schlecht, ich bin aus dem Kader beim ÖSV rausgefallen. Und in dem Sommer habe ich schon die Grundausbildung für eine Masseurausbildung gemacht, hat mir voll taugt. Also hat mich der Beruf damals auch ein bisschen aufgefangen in der Zeit, wo ich aber nicht gewusst habe, ob das mit Skifahren nochmal was wird oder weitergeht.
Ja, das gibt da sicher so eine gewisse Leichtigkeit dann auch, oder wenn du weißt, das gibt es einen Backup-Plan. Ja. Wenn das nichts wird, dann halt Plan B.
Ich glaube nicht an Plan B. Wer Plan B hat, glaubt nicht an Plan A. Also es gibt meistens nur einen Weg. Aber ich glaube, dass einfach im Hinterkopf da war, wenn du alles gibst dafür, aber irgendwann ist die Autobahn aus und wenn sie aus ist, ist sie aus. Und du kannst sie ändern, dann wäre gut, wenn du die Seitenstraßen weiterfährst. Mhm. Und ich glaube, dass das eher so war. Also kein Plan B, sondern einfach, ich habe gewusst, es gibt was anderes als Skifahren auch noch in meinem Leben.
Lisa, du bist jetzt seit 5 Jahren selbstständig oder über 5 Jahre selbstständig als Karrierecoach, suchst also mit den Menschen nach dem richtigen Plan für sie. Was fasziniert dich so daran, die Menschen bei ihrem beruflichen Werdegang oder bei beruflichen Veränderungen zu unterstützen?
Ja, ich glaube, es hat ein bisschen eine persönliche Komponente auch, weil ich einfach in meinem Leben auch verschiedene Episoden gehabt habe, wo ich einfach nicht gewusst habe, was jetzt beruflich oder auch studientechnisch der nächste richtige Schritt ist für mich. Und auch im Job selbst dann immer wieder doch so Zweifel aufgekommen sind. Ja, war es das schon? Gibt es da noch mehr? Also ich kenne das irgendwie auch selbst aus meinem eigenen Leben. Und durch den HR-Bereich habe ich, glaube ich, schon sehr viel auf unterschiedliche Lebensentwürfe auch kennenlernen dürfen, ja, durch die Bewerbungsgespräche. Und war da schon sehr viel mit dem Thema verschiedene Berufswege in Kontakt und was Menschen motiviert und was Menschen bewegt, irgendwie auch im Beruflichen. Und so ist mein Interesse dann irgendwie zum Coaching immer größer geworden, habe dann zuerst nebenberuflich die ersten Coaching-Ausbildungen gemacht und irgendwann war dann so der nächste natürliche Step, das einfach auch voll zu probieren und ich liebe es nach wie vor.
Jetzt ist für viele Menschen ja der Beruf weit mehr als nur Geld verdienen. Also Beruf ist ein sehr starker Identifikationsfaktor, auch prägt das Selbstbild. Woran liegt das, dass wir uns so stark mit der Arbeit identifizieren? Ist das einfach nur, weil wir viel Zeit dort verbringen?
Sicher ein Faktor. Ja. Ich glaube, Arbeit ist einfach ein wahnsinnig großer Lebensbereich. Wir verbringen halt auch so verdammt viel Zeit bei der Arbeit. Da ist, glaube ich, ganz natürlich, dass die Arbeit, der Beruf, den wir ausüben, einfach auch ein zentraler Aspekt unserer Identität ist, über den wir uns identifizieren. Und nicht nur über den Inhalt, sondern auch über das, eben, wie erfolgreich wir sind in dem, was wir tun. Und auch, wie das von außen wahrgenommen wird, ja. Die Anerkennung, die man vielleicht auch von außen dafür bekommt. Und ja, insofern geht es eigentlich nie bei beruflicher Veränderung nie nur um diese Frage, was mache ich jetzt eigentlich als nächstes, sondern es geht eigentlich immer auch um diese viel tiefere Frage, nämlich, wer bin ich eigentlich ohne dem Job im nächsten Schritt? Wer oder was möchte ich auch sein? Also ganz, ganz stark eben eine Veränderung auf Identitätsebene auch.
Es macht es nicht einfacher wahrscheinlich.
Nein, definitiv nicht.
Gerade im Spitzensport vielleicht ist der Cut ja noch einmal anders, als wenn man unter Anführungszeichen einen normalen Job ausübt. Niki, du warst 16 Jahre lang Profisportlerin. Wodurch unterscheidet sich denn der Spitzensport von einem normalen Beruf?
Überall. Ich muss jetzt aber dazu sagen, ich weiß bis jetzt noch nicht, was ein normaler Beruf ist, weil Gott sei Dank für mich der Cut jetzt nicht so groß war nach der Karriere, weil ich nach wie vor im Skisport dabei sein darf. Also von Anfang Dezember bis Ende März habe ich fast dasselbe Leben wie zuerst. Also aus der Tasche von Mittwoch oder Donnerstag bis Sonntag läuft alles ab wie die letzten fast 20 Jahre. Daher ist für mich der Cut nicht so groß.
Du musst aber nicht mehr gewinnen.
Das ist das Schönste da. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich mir selber eigentlich so einen Druck aufgehabt habe in meiner Karriere. Also es war dann schon eigenartig, wie ich dann aufgehört habe und wie der letzte Tag dann da war, aufzustehen und einmal da zu sitzen und sagen, boah, was jetzt eigentlich? Also ich habe gewusst, ich will nicht sofort mit der Ausbildung starten, ich will jetzt einmal im Sommer nichts tun. Und das Nichts tun hat hervorragend geklappt, sage ich mal. Ich war nie daheim, weil alle Freunde, wo ich früher immer gesagt habe, wenn ich mal näher mal Ski fahre, dann machen wir das. Und ich habe in dem Sommer, glaube ich, zu jeder Anfrage, was gekommen ist, ja gesagt. Wir waren am See, wir waren am Berg, wir waren am Meer, wir waren in Jordanien, wir waren bei jedem Fest, was du dir vorstellen kannst. Also es war so cool, über ein Ja sagen zu können. Gell? Aber irgendwann so ein, brauchst du wieder eine Aufgabe, damit du wieder weiterkommst. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ein normales Leben ausschaut, weil mein Leben ist einfach so crazy durcheinander. Im Winter ist das normale Skifahren. Im Sommer war ich jetzt 2 Jahre in der Schule jetzt und habe ein geordnetes Leben gehabt. Jetzt ist der erste Sommer für mich, nach 3 Jahren, wo ich keine fixen Schulzeiten habe oder Arbeitszeiten, sondern wirklich komplett frei gestalten kann. Und ja, wird eine Herausforderung werden, weil sie manchmal die Wochen sehr schnell mit Terminen füllen. Und die Kunst ist es, Nein zu sagen und einmal freie Tage reinzupressen. Also wirklich so, und auf den Tag geht's nicht. Und es ist egal, welche Anfrage das kommt. Und du machst jetzt einmal frei. Also das ist mein größtes Manko, freie Tage wirklich einzuplanen und einzuhalten.
Jetzt war dein Beruf als Profi-Skisportlerin ein sehr spezieller. Die deutsche Psychologin Eva Asselmann hat dazu Ihnen im Interview gesagt, der Beruf kann die Persönlichkeit formen, weil wir viel Zeit in Situationen verbringen, in denen wir gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen sollten. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat der Profisport auf deine Persönlichkeit?
Das Getriebene immer weiter, immer performen zu wollen, immer was machen zu wollen. Und das Positivste daran ist, wenn ich mich für was entscheide, überlege mir sehr gut, was ich machen will. Und wenn ich ein Projekt oder irgendwas starte, dann will ich das auch durchziehen. Also, aber das Getriebene ist vielleicht nicht gerade das Beste, was ich daraus mitgenommen habe.
Also so eine Rastlosigkeit oder?
Genau. So ja. Getrieben, immer weiter, immer performen wollen, immer.
Und die Beste sein?
Mein Zugang war, unter Anführungszeichen, nicht die Beste zu sein. Also, ich bin jetzt nicht am Start gestanden und habe mir gedacht, ich will da jetzt gewinnen. Sondern ich bin am Start gestanden und gewusst, oder hab mir gedacht, tu das, was du kannst, zeig das, was du kannst, weil das, was du kannst, reicht, um zu gewinnen. Das habe ich gewusst. Und für mich war es einfach nur wichtig, das abzurufen, was ich die letzten Wochen trainiert habe. Ich weiß, dass es andere Athleten gibt, die stehen nur um und denken nur über das Gewinnen nach. Und das war ich halt nicht. Ich bin kein Platzierungsdenker, sondern ich bin ein Leistungsdenker. Deswegen kann ich, glaube ich, auch jetzt in der Karriere danach gut einordnen, dass ich das nicht brauche, dass mir jemand die ganze Zeit bewertet. Also im ersten Jahr war das extrem. Wie ich aufgehört habe zum Skifahren, mir ist vorgekommen, bitte bewertet es mir. Sag mir, ob das gut war oder schlecht war oder was kann ich besser machen. Weil du hast 20 Jahre lang alles, was du gemacht hast, irgendwo auf einen Besserungsvorschlag gekriegt oder sonst was. Und das war auf einmal weg. Und dann habe ich mir gedacht, Niki, tu das, was du kannst und versuch da besser zu werden. Und das reicht vollkommen aus. Und wenn ich mein Bestes gebe und wenn mein Bestes jetzt nur für da herreicht, dann war es trotzdem mein Bestes.
Vor allem, weil die Währung im Skifahren ja relativ hart ist, ist die Zeit.
Aber ehrlich. Ist.
Ja, ja, hart und ehrlich. Ja.
Hart, ehrlich, direkt. Ja. Ich mag das. Also ich bin auch ein sehr direkter Mensch. Das um ein Eiern, sag, was Sache ist, dann kann man besser werden. Ich finde Kritik
super.
Und die
Uhr sagt die Wahrheit.
Die Uhr sagt die Wahrheit. Ja. Ich finde auch Kritik sehr gut, wenn es eine konstruktive Kritik ist. Wenn du mir was sagst, das Thema war letztes Thema wieder, du machst das schlecht, dann sage ich, was? Ja, dessen. Sage ich, was? Ja, du redest schlecht. Ja, aber was daran ist schlecht? Der Dialekt ist scheiße. Okay, passt, dann ist der schlecht. Versuch mich zu ändern. Du redest viel zu schnell. Passt, das kann ich ändern. Es ist konstruktive Kritik, das finde ich gut. Aber einfach sagen, du machst es schlecht, ohne was Konstruktives dazu, sowas hasse ich.
Lisa, jetzt spielt Bewertung ja gerade so in Bewerbungsgesprächen, in Phasen, wo man auf Jobsuche ist, auch eine große Rolle, weil im Endeffekt ist jedes Bewerbungsgespräch eine Bewertung deiner Performance. Was sind so Stellschrauben, die du den Menschen, die du begleitest, mitgibst, wenn sie auf der Suche nach einem neuen Job sind?
Die Menschen, die zu mir kommen ins Coaching, sind eigentlich oft an dem Punkt, wo es schon ja, manchmal wirklich schon lange Zeit beruflich unzufrieden sind und auch was verändern möchten, aber eben oft nicht so genau wissen, wo soll jetzt die Reise hinführen. Also da würde ich sagen, ist das erste große Potenzial verborgen, da mal gemeinsam zu definieren, wie kann denn dieser nächste Schritt konkret aussehen? Ja, was passt wirklich zu mir? Was möchte ich eigentlich? Ja, was motiviert mich? Da gemeinsam Klarheit zu schaffen, ist im ersten Schritt oft erstmal super wichtig. Ja, weil sonst, was oft passiert, der Klassiker wahrscheinlich, wenn man was verändern möchte, ja, man macht die Jobboards online auf, scrollt man durch, und bewirbt sich letztendlich auf was, dem, was man aktuell macht, sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Und in Wirklichkeit weiß man, aber eigentlich würde ich ja gern was anderes machen. Aber es fehlt oft auch so ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Also da erstmal Klarheit zu schaffen, was will ich wirklich, was ist mir wichtig für den nächsten Schritt, was sind da meine Prioritäten, ist super wichtig. Und dann aber auch ins Tun zu kommen, in die Umsetzung zu kommen. Ja. Auch nicht in dieser Überanalyse, irgendwie in diesem Overthinking hängen zu bleiben, sondern dann diese Ideen, die durch die Selbstreflexion entstehen, auch ein bisschen in der Praxis, so gut wie es geht, zu testen. Ja. Vielleicht einfach mal rauszugehen, Gespräche zu führen mit Leuten, die bereits in dem Bereich tätig sind, für den man sich interessiert. Ja. Gute Fragen zu stellen, mal zu schauen, gibt es Möglichkeiten, der Person irgendwie über die Schulter zu schauen, zu recherchieren, ja, einfach sich rauszuwagen und darauf zu vertrauen, auch, dass sie, ja, dass man aktuell auch gar noch nicht alle Antworten haben muss, sondern dass sich der Weg auch so ein bisschen ebnet, wenn man mal beginnt, ihn zu gehen. Und natürlich, weil du gesagt hast in deiner Frage, die Bewerbungsgespräche zum Beispiel, da gibt es viele Stellschrauben, an denen man arbeiten kann, ja. Wie man sich präsentiert, wie man das rüberbringt. Im Grunde, ja, hast recht, es ist eine Bewertung, ja, und oft machen da so ganz kleine, feine Nuancen einen Unterschied, auch was den Lebenslauf betrifft. Da mache ich oft die Erfahrung, dass da wirklich kleine Änderungen, wenn man weiß, auf was es ankommt, einen riesen Unterschied machen. Und so ist es dann auch im Bewerbungsgespräch oft, wenn man weiß, auf was es ankommt oder wenn man auch, ja, offen ist für Feedback. Ich glaube, man hat da selber oft so ein bisschen blinde Flecken auch. Und wenn man offen ist, da ein bisschen Feedback auch zu hören, zum Auftreten, zum Wirken, kann das oft dann in der Praxis einen riesen Unterschied machen.
Du hast jetzt gesagt, es geht um die Fragen, was will ich wirklich? Mhm. Das würde ich gerne kurz aufgreifen. Es gibt ja zahlreiche Studien, die auch sagen, dass auch der jüngeren Generation, anders wie oft vorgeworfen wird, die Arbeit sehr wichtig ist, dass sie aber bei der Berufsauswahl mehr darauf achten, dass der Beruf oder der Arbeitgeber mit ihren Werten übereinstimmen. Ist das eine Erfahrung, die sich mit deiner Arbeit deckt?
Ja, auf jeden Fall. Also bei meinen Klientinnen und Klienten ist tatsächlich ganz oft dieses Sinnthema auch. Ja. Es passt oft eh ganz viel auch im Job, den man hat. Ja. Er erfüllt oft gewisse Bedürfnisse, aber andere wiederum nicht. Und das ist oft eben dieses Sinnthema, ja. Im Sinn von, ja, ich weiß gar nicht genau, warum ich das mache. Es erfüllt mich nicht, es gibt mir keinen Sinn. Und ja, auch vielleicht, weil du angesprochen hast, Werte, ja, sicher gut, sich zu überlegen, was ist eigentlich mir persönlich wichtig, aber was sind meine wichtigsten Werte im Berufsleben, weil man dann natürlich die Suche auch so ein bisschen danach ausrichten kann und das dann ein bisschen wie ein innerer Kompass auch ist in der Suche. Auch wenn man in die Gespräche reingeht, in die Bewerbungsgespräche, kann man dann konkrete Fragen stellen, die vielleicht Hinweise geben könnten, ja, ob das wertetechnisch auch zusammenpasst.
Niki, hat sich für dich die Sinnfrage jemals gestellt beim Skifahren?
Ja, klar. Wie ich rausgefahren bin und gewusst habe, jetzt ist es vorbei. Da bin ich, ich schwöre, ich bin rausgefahren in Cortina beim Abfahrtstraining, habe angedacht, bin in die Position gegangen und gedacht, was tue ich da eigentlich?
Und welche Antwort hast du drauf gefunden?
Das ist alles nicht mehr wert. Dann bin ich da runtergerodelt, habe die Quali nicht geschafft, habe Tränen in die Augen gehabt, alle haben geglaubt, weil ich die Quali nicht geschafft habe. Dabei war es für mich so, das war's jetzt. Das ist das Ende meiner Karriere. Also es wird entweder das Wochenende jetzt passieren oder spätestens am Saisonende. Und der Moment war sehr prägend. Also ich sehe ihn direkt vor mir, wie ich da rausfahre aus dem Stadtteil. Und es hat sich natürlich ein bisschen abgezeichnet davor. Und das Problem war eigentlich, glaube ich, im Nachhinein, dass nach meiner schweren Verletzung die Zielsetzung zu niedrig war. Denn alle haben dort bei der Verletzung gesagt, ich habe eine Knieluxation gehabt, also wir haben es fast den Unterschenkel amputieren müssen. Und die Ärzte gesagt, Skifahren über das reden wir nicht, wir sind froh, wenn du jemals nochmal gehen kannst. Mhm. Und mein Ziel war, wieder zurückzukommen zum Skifahren. Und ich habe immer gesagt, ich will wieder Top 10 fahren. Und das war der Knackpunkt. Ich bin dann im Dezember, also Dezember 2020 ist die Verletzung passiert, und im Dezember 2022 bin ich in St. Moritz 9. geworden. Mit einem voll Bock, also ich hätte eigentlich aufs Podest auch fahren können, ich voll Pferd. Und dort war schon so mit, jetzt bin ich 9. ich war, ja, weiß nicht, irgendwie ja eh, aber hat jetzt keine Erfüllung gehabt, der 9. Platz irgendwie, obwohl ich das jetzt erreicht habe, wo alle gesagt haben, das wird nie mehr funktionieren. Und da beim Heimweltcup ist mir dann das Zweite passiert, wo ich gesagt habe, ich würde so gern nochmal, wieder verletzt war und im Krankenhaus gelegen bin, einmal abschwingen und nochmal das grüne Licht sehen, also das Grüne ist, dass ich in Führung bin. Und dann passiert mir das beim Heimweltcup mit Start Nummer 4. Vor mir sind zwei ausgefallen, also es war nur einer im Ziel, es war voll schwer, die hat dann voll Bock geschossen. Aber dann war das Grünleuchten auch noch da. Jetzt waren zwei Sachen erreicht. Und irgendwie warst du da beim Heimfahren, weiß nicht, aber irgendwie ist jetzt, das Feuer ist jetzt raus irgendwie. Und dann sind wir so Sonntag am Abend heim. Und am Donnerstag war das dann in Cortina beim ersten Abfahrtstraining. Und das hat sich so entwickelt. Also ich glaube, wenn ich mir als Ziel gesetzt hätte, wieder aufs Podest fahren zu wollen, wäre das restliche Jahr vielleicht sogar anders verlaufen.
Da ist das Karriereende dann sicher abrupt vor deinen Augen dann irgendwie zum Vorschein gekommen oder ist dir erstmal vielleicht richtig bewusst worden, okay, und dass die Zeit in dem Beruf begrenzt ist, das weiß man ja. Wie präsent ist das Thema dann während der Karriere eigentlich? Überlegt man auch währenddessen, was mache ich danach?
Nein, aber ich habe ja gewusst, ich mache irgendwann die Masseurausbildung. Also.
Das klingt so einfach.
Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, mit 30 werde ich aufhören. Also mit 30, das würde eigentlich super passen. Dann habe ich mir 2016 das Kreuzband gerissen und gedacht, nein, wenn Cortina den WM-Zuschlag kriegt, 2021, dann fahre ich bis dorthin. Ja, wie es der Teufel haben will, ist dann im Dezember beim ersten Rennen 2020 die schwere Verletzung passiert. Und das Interessante daran war, wie ich hinter dem Netz gelegen bin, und dann habe ich gedacht, scheiße, warum tue ich mir das an? Und der nächste Gedanke war dann so, jetzt ist die WM in Cortina hinfällig, das geht sich nie aus, weil irgendwas hat es beim Knie. Egal, dann fahre ich nächstes Jahr zu Olympia. Und irgendwie war das Aufhören dann überhaupt gar kein Thema mehr, weil ich fahre dann halt nächstes Jahr zu Olympia, wenn jetzt die Weltmeisterschaft da nicht möglich ist. Und das war, glaube ich, für mich mental extrem wichtig, sofort ein Ziel zu haben, wo ich hin will, wo ich noch nicht gewusst habe, wie schwer die Verletzung ist. Und ich glaube, das auch sehr, sehr lang verdrängt habe, wie schwer die Verletzung ist. Mir wird es eigentlich erst Jahre später jetzt bewusst, was für Glück und welche Konstellationen das möglich gemacht haben, wieder alles machen zu können im Leben eigentlich.
Jetzt warst aber du davor schon sehr erfolgreich, muss man sagen. Du hast viel gewonnen. Es gibt aber sehr viele andere Läuferinnen und Läufer und überhaupt Profisportlerinnen, Profisportler, die so mittendrin sind, die auch nicht das Riesenpreisgeld gewinnen, vielleicht nicht die Sponsoren haben.
Also das Geld deswegen fährst du das gescheitert los.
Nein, die einen anderen Druck haben, auch so. was die Karriere danach betrifft, die sich vielleicht mehr Gedanken machen müssen, was dann danach passiert. Erzeugt das einen zusätzlichen Druck aus deiner Sicht?
Kann ich nicht beurteilen.
Ja, aber was glaubst du aus deiner Erfahrung? Du bekommst ja das auch mit unter den
Läufen. Also ich denke, wenn du währenddessen über das danach schon nachdenkst, dann glaubst du nicht daran, dass du das schaffen kannst. Also dann sind wir wieder bei Plan A und Plan B, wie am Anfang gesagt haben. Ist mein Gedankenzugang. Vielleicht machen sich andere viel mehr Gedanken. Also es gibt ganz viele Athleten, die dann nebenher studieren, was ich ja voll gut finde irgendwo. Für mich war es nichts, weil ich gewusst habe, ich werde in die Richtung einfach nicht gehen. Und ja, ich finde, wenn man eine Sache macht, dann muss man es eh gescheit machen. Da denke ich nicht über das andere nach, weil das kommt dann eh irgendwann. Ende April weiß dann schon, ob es reicht fürs nächste Jahr oder nicht. Und dann kann ich meiner Meinung nach mir früh genug Gedanken dazu machen. Also ich war in der Situation 2012, wo der Anruf gekommen ist, du bist nicht mehr im Kader. Hab mich dann auch für die Massageschule angemeldet und zur gleichen Zeit angefangen zum Trainieren. Weil ich mir gedacht habe, nein, das war's noch nicht. Ich komme noch einmal. Und deswegen, ich glaube, dass man oft einmal auf die Situation, wie sie gerade kommt, eingehen muss. Dass man sich das nicht zerdenken darf, was danach ist. Schau, dass du das, was du jetzt machst, hinkriegst und das mit 100% machst und richtig Gas gibst. Was danach kommt, kommt danach.
Das klingt nach einer sehr gesunden Einstellung und einer sehr positiven Einstellung, was die Zukunft betrifft. Lisa, diese Gewissheit, dass es irgendwann eine Veränderung geben wird, bei der Niki ist das vielleicht nicht so präsent gewesen oder sie hat sich den Druck nicht so auferlegt. Aber kann das auch positiv sein, dass es, man sagt, die Karriere ist irgendwann aus und ich kann dann was anderes machen? Das ist was Positives?
Ja, ich denke schon. Ich meine, im Spitzensport ist wahrscheinlich schon eine sehr besondere Situation, was du einfach weißt, irgendwann hat das früher oder später ein Ablaufdatum. Ich glaube, in anderen Berufen ist es oft eher so ein schleichender Prozess. Ja. Da, wo irgendwo mal ein Gedanke da ist, wie lange geht das noch? Wie lange will ich das wirklich noch machen? Bis man dann tatsächlich einmal den Schritt tut, vielleicht wirklich schaut, was gibt's noch da draußen und in die Umsetzung geht, ja, da vergehen oft Jahre dazwischen. Also ich glaube, das ist so der Unterschied, dass das oft ein bisschen schleichender ist. Im Spitzensport weiß das so, ja, manchmal ist es vielleicht super abrupt, wenn eine Verletzung da ist auch.
Ich glaube, das ist so mein Gefühl, ich glaube, dass an Leistungssport sogar einfacher ist, weil manchmal der Cut einfach so extrem ist, dass du keine andere Möglichkeit hast. Weil ich kenne das auch von vielen, die machen sich Gedanken, aber wer traut sich aus dem Häusl raus, wo er schon ewig daheim ist? Und ein Sportler bleibt oft nichts anderes über. Ich glaube, dass wir da viel schneller in Entscheidungen sind, weil wir wissen, so geht's nicht, also muss ich den anderen Weg gehen. Und Das ist, glaube ich, im normalen Leben viel schwerer, dass man aus dem rausgeht, oder?
Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, weil auch der Job, der einem ja unzufrieden macht, erfüllt ja im Grunde gewisse Bedürfnisse. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel ist, finanzielle Stabilität, Struktur, gewisse Anerkennung oder Zugehörigkeit, ja. Und das macht es natürlich schwierig, dann da rauszugehen, weil Veränderung bedeutet ja immer, dass man ein bisschen was an Sicherheit aufgibt gegen was, was noch unsicher ist. Ja. Ich glaube, Veränderung ohne ein gewisses Risiko ist ja fast nicht möglich. Insofern ist es vielleicht ganz gut, wenn man dann an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt muss man. Ja. Manchmal ist tatsächlich bei mir so in der Praxis, dass man wirklich merkt, dass fast ein gewisser Leidensdruck da sein muss, dass die Leute dann wirklich ins Handeln kommen oder auch sich Hilfe an Bord holen, ins Coaching kommen. Ja. Dass da wirklich fast schon ein bisschen spät ist, weil es schon am Punkt sind, wo dieser Job so zehrt und man schon so wenig Energie hat. Und ich glaube, man unterschätzt manchmal auch, wie viel Energie diese Veränderungsprozesse dann auch noch brauchen.
Da möchte ich kurz einhaken. Wie merkt man denn, ob es jetzt schon zu spät ist oder wann bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich sage, ich muss was ändern?
Das ist eine sehr individuelle Sache. Ich meine, grundsätzlich würde ich sagen, wenn man im Job mehr schlechte Tage hat als gute, ja, wenn man merkt, dass das immer mehr an einem zehrt, dass sie die Gedanken immer wieder um diese potenzielle Veränderung kreisen, ja, wenn einem das Thema gar nicht mehr loslässt, vielleicht auch schon andere Lebensbereiche beeinflusst, ja, im schlimmsten Fall vielleicht sogar auch schon die eigene Gesundheit, was ja auch immer wieder passiert, ja, dass dann der Körper irgendwie die Notbremse zieht, wenn man es selber noch nicht kognitiv wahrhaben möchte. Also spätestens dann, würde ich sagen, ist eine gute Idee, da mal hinzuschauen. Und man muss ja nicht gleich jetzt die Notbremse ziehen im Sinn von kündigen, aber zumindest dann mal strukturiert an die Sache heranzugehen und sich ein Exit-Szenario zu überlegen.
Wie schafft man es, dass man, weil du hast vorhin schon angesprochen, Veränderung ist oft auch ein Risiko. Wie schafft man, dass man es vielleicht als Chance begreift?
Da sind wir wieder bei diesem Thema Bedürfnisse. Ja. Man hat gewisse Bedürfnisse, die der Job erfüllt, aber es ist ja auch Potenzial da, weil man ist ja unzufrieden, wenn man es mal auf Metaebene betrachtet, weil gewisse Bedürfnisse nicht erfüllt sind, ja, weil der Sinn vielleicht fehlt oder weil die Entwicklungsmöglichkeiten fehlen. Oder ganz oft natürlich auch in der Praxis, wenn man mit der Führungskraft nicht zurechtkommt, ist das ja eigentlich auch ein Thema von fehlender Wertschätzung oft. Ja. Dieses nicht gesehen zu werden, kein Feedback zu bekommen für die eigene Leistung.
Geld spielt auch vielleicht auch eine Rolle.
Geld sicher auch oft. Also dann, wenn wir wieder von Bedürfnissen sprechen, vielleicht auch finanzielle Sicherheit oder Fülle, ja, in dem Sinn. Also es ist ja auch immer Potenzial da, dann doch gewisse zentrale Bedürfnisse, die einem wichtig sind, besser zu erfüllen im nächsten Schritt. Ja. Und die Bedürfnisse, die können sich natürlich auch ändern. Ja. Ich glaube, was auch dann mit, ja, vielleicht Mitte 25 wichtig ist, muss auch nicht unbedingt jetzt mit Mitte 30 wichtig sein. Ja, ich glaube, je nachdem, wo man steht im Leben, kann es auch sein, dass man unterschiedliche Prioritäten hat gerade. Und das darf sich dann auch im Berufsleben abbilden.
Niki, gab es bei dir so zwischendurch auch in Phasen, wo es sportlich nicht so gut lief, dann so, dass du gemerkt hast, es gibt so Bedürfnisse, wie die Lisa gesagt hat, die nicht erfüllt sind, wo du, also sind das dann vielleicht Erfolge, die ausbleiben? Ist das so im Sport, im Spitzensport, so ein zentrales Bedürfnis? Weil es gibt ja auch Läuferinnen und Läufer, die eben, wie der Dani vorhin schon angesprochen hat, eine lange Karriere haben, aber nie es nach ganz oben schaffen.
Das frage ich mich manchmal auch. Nein, frage ich mich ganz ehrlich. Also ich bin mit 18 in den Weltcup gekommen und bin mit 23 das erste Mal aufs Podest gefahren. Also ich habe auch 5 Jahre gebraucht und das ist eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit. Aber mir hat das Skifahren, das Ganze drumherum, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe das einfach gern gemacht und ich habe das Glück gehabt, ich habe es nie das Geld deswegen da. Ich habe wirklich Skisport gemacht, weil ich einfach das Rennen fahren liebe. Also ich liebe es, Abfahrten zu fahren. Das gibt einfach extrem viel her. Und natürlich, wenn der Erfolg immer ausbleibt, war halt manchmal schon so, wenn du heimkommst, du gehst zur Musiprob und du kannst halt für die letzten 10 Festel, wo die alle ausgeguckt sind, nirgends mitreden, weil du warst halt nicht daheim. Und da hinterfragst du dich manchmal schon, ist der ganze Aufwand ist wert, wenn so wenig rausschaut. Ich habe Hochzeiten versammelt, ich habe Geburtstage versammelt, was nicht immer einfach war. Und wo man sich, wenn der Erfolg nicht da ist, schon denkt, warum, aber einen Tag auf einen Opfer zu pisten. Und das ist das, was mich halt extrem motiviert hat. Und wenn du das so erzählst, ich kann das zum Beispiel nicht verstehen, dass jemand sehr, sehr lange in einem Beruf bleibt, den er nicht mag oder wo er unglücklich ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung vom normalen Leben, gell? Aber ich stelle mir das jetzt so vor, wo ich mir denke, das Risiko finanzieller Natur, ja, ist groß, aber in Wahrheit, wenn du arbeiten willst und irgendwo für irgendwas eine Leidenschaft hast und brennst, dann wirst du immer irgendwo einen Job finden und du wirst da den Weg machen. Und deswegen finde ich das oft so schade, dass Menschen festhängen für so lange Zeit. Mhm. Weil in den 4 Jahren, wo ich drüber nachdenke, was ich machen hätte können, hättest du vor 3 Jahren das gewechselt, wärst du jetzt schon 3 Jahre weiter in dem Ganzen. Und es ist so schade, dass wir immer alles zerdenken. Und das ist der Vorteil eines Sportlers. Da hat man oft nicht zum Denken, weil andere die Entscheidung trifft. Da musst du dann eh agieren oder reagieren auf Situationen. Und das finde ich manchmal total schade, wenn du als Sportler aufhörst, außer Lindsay Vonn und Marcel Hirscher jetzt nicht mehr aus. Aber eigentlich, wenn du eine Sportkarriere beendest, Ende. Du kommst in das nicht mehr zurück. Dann ist Ende. Bei fast jeden anderen Job, glaube ich, hat man die Möglichkeit, so etwas Ähnliches in einem anderen Büro, in einer anderen Firma wiederzumachen. Und deswegen, man muss sich einfach viel mehr trauen.
Ich glaube auch, dass das Risiko eigentlich oft überschätzt wird.
Ja, voll zerdenkt.
Und voll. Und ich finde es voll schön, was du gesagt hast, ja, dass man wirklich sich mehr trauen sollte auch. Und ich finde es total schade, wenn ich teilweise Leute in meiner Praxis habe, die das schon jahrelang in diesem Zustand sind, ja, wo sie einfach die Zeit absitzen, wo sie so unzufrieden sind. Und das ist auch was mich auch in meinem Job extrem motiviert. Ja, dieser Glaube, dass immer besser geht noch, ja, dass man berufliche Zufriedenheit sich selber schaffen kann, wenn man dahinter bleibt. Ja.
Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass Arbeit einen sehr hohen Stellenwert im Leben hat. Mhm. Und Arbeitslosigkeit ist so, glaube ich, schon was sehr viele Menschen halt auch im Selbstwert dann stark belastet. Auch der Druck, der von außen gemacht wird. Jemand, der jung und gesund ist, muss arbeiten. Und dass man dann halt irgendwie Angst hat, dass man da ein bisschen auch abgestempelt wird von außen, wenn man jetzt zum Beispiel eine längere Orientierungsphase hat oder einen kleinen neuen Job findet.
Ja, ich glaube, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie gut man mit dieser Ungewissheit umgehen kann. Ja, manchen Menschen tut es gut, wenn sie mal ein paar Monate dazwischen Zwischenjobs haben und einmal auf Urlaub fahren und alles nachholen, was sie halt vorher nicht gemacht haben. Und manche können damit nicht gut umgehen. Die haben einfach ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Und da würde ich auf jeden Fall davon abraten, den Job einfach zu kündigen und dann mal zu schauen, wie es weitergeht. Ja, man kann ja das auch wesentlich, ja, das Risiko da wirklich in Schacht halten, indem man sich das schon während dem anderen Job überlegt und in diese Orientierungsphase geht und dann eben den Job in dem Moment kündigt, wo man wirklich was Neues hat, wo alles unterschrieben ist, alles unter Dach und Fach ist und man quasi einen relativ direkten Übergang hat, vielleicht mit 2-3 Wochen, im Idealfall Urlaub zumindest dazwischen. Ja.
Wir haben jetzt sehr, sage ich mal, egozentriert gesprochen bis jetzt, aber bei vielen Veränderungsphasen spielen ja auch die Lebensumstände eine Rolle, Familie, vor allem Kinder. Wenn das dann im Spiel ist, da kann man nicht nur auf sich selbst schauen, so ich brauche jetzt eine Veränderung, weil ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl im Job, wenn da vor allem finanziell und verantwortungstechnisch vieles dranhängt.
Natürlich gibt es komplett berechtigte Ängste auch in diesen Veränderungsphasen, wie zum Beispiel das, was du jetzt angesprochen hast, ja, weil man Verantwortung hat für Familie, da den Verlust von finanzieller Stabilität zum Beispiel. Und ich glaube, gerade deswegen ist es so wichtig, dass man diese Übergänge auch gut plant, ja, dass man den nicht hat, diesen Verlust, wenn die Angst da ist. Ja. Und natürlich, das merke ich schon im Coaching, tut man sich leichter, wenn man keine Kinder hat oft, ja, wenn man wirklich nur für sich selbst verantwortlich ist, auch finanziell, weil man es dann auch niemandem gegenüber rechtfertigen muss. Ja. So muss man natürlich verschiedene Faktoren mit einbeziehen und umso besser planen, damit das Risiko einfach auch überschaubar bleibt. Ja.
Niki, der Beruf gibt dem Leben eine gewisse Struktur. Du hast jetzt vorhin gesagt, du warst sehr erleichtert dann, du hast einmal alles machen können, was du davor nicht machen konntest.
War mal Arbeitslosenzeit. Die ist empfehlenswert, wenn man es genießen kann.
Aber gab es bei dir auch Phasen, wo du dann diese Struktur vermisst hast?
Ja, weil es voll chaotisch war. Sag du mal zu jeder Veranstaltung ja. Du kannst dir nicht vorstellen. Ich war fertig. Ich war im Herbst fertig gefahren von meiner freien Zeit. Ich war müde. Ich war einfach platt.
Ist das Training abgegangen? Also,
nein, überhaupt nicht.
Ja.
Also mir hat mein ganzes Gestell weh da, ja, weil es halt nicht mehr gewohnt war. Aber ich war so platt von den vielen Eindrücken, das kann ich euch gar nicht sagen. Das halbe Jahr hat, glaube ich, ungefähr 3 Jahre beinhaltet an Erlebnissen, dass sie oft schon nicht mehr gewusst haben, wo ich bin und was ich mache und was ich schon alles erlebt habe in dem Sommer. Also ich habe in 6 Monaten, glaube ich, Sachen erlebt, was andere in 5 Jahren nicht erleben. Ich schwöre. Aber war ein cooles Erlebnis und ich kann nur jedem sagen, eine Freundin von mir ist auch so gegangen, die hat den Job gewechselt, mit Vorfreude ist in den neuen Job eingegangen, direkt, und hat nach 2 Wochen festgestellt, es geht gar nicht, der ist sogar körperlich extrem schlecht gegangen, schon nach 2 Wochen. Die hat das gespürt, das geht nicht. Und ich habe gesagt, ja, dann kündig doch. Dann sind wir zu dem Thema gekommen, sie kann nicht, weil dann ist sie arbeitslos und hin und her. Sage ich, Und? Interessiert es mich, dass du jetzt nach 14 Jahren mal arbeitslos bist? Ja, hin und her. Und sage ich, mach's einfach einmal. Ist doch voll egal. Kurze Zeit später ruft sie mir und sagt sie, du, ich kann dann mit 1. Dezember eh schon wo anfangen. Sag ich, ja, jetzt bin ich 2 Monate arbeitslos. Sag ich, cool, 8 Wochen, voll Urlaub. Okay, kann jetzt nicht einfach so 8 Wochen Urlaub machen. Sag ich, warum nicht? Nütze es, weil man weiß, ob das jemals wieder passiert. Dass es kein schönes Gefühl ist, noch nicht. Es war kein schönes Gefühl, wie ich 3 Jahre nichts davon bin und mir jeder gefragt hat, na, wird das dir noch was? Das ist ich glaube, das ist so ähnlich. Mhm. Mit was tust du eigentlich immer, wenn du nichts davor hast? Ich glaube, das ist so ähnlich mit, hast du jetzt schon wieder einen Job? Nein, ist kein schönes Gefühl, braucht man nicht reden. Aber es gehört vielleicht einmal irgendwo dazu. Und mein Gott, dann ist halt einmal 2-3 Monate nichts.
Arbeitslosigkeit ist da sicher gesellschaftlich stigmatisiert. Im Profisport ist nochmal anders, weil da steht man in der Öffentlichkeit. Da reden ja dann ein paar Millionen Leute mit in Österreich. Was ist mit der Schmidhofer los? Warum die da fort die nichts?
Dafür wäre ja gefeiert, wenn ich was gut mache.
Genau, genau. Das ist aber so, mit dem umzugehen ist ja, kann man vorstellen, auch schwierig.
Es haben dann schon viele Menschen gesagt in meinem Umfeld, wie es dann einmal ein bisschen laffert worden ist, wie es dann besser worden ist. Okay, endlich kann man mit dir wieder was machen. Also, wie meinst du das? Na, du warst schon ein bisschen ein Murfel. Da gingen dann die Fragen halt irgendwann am Zweiger und wahrscheinlich wäre ich halt dort und da mal ein bisschen zurückgemutzt haben. Ja, mei, ist so. Wenn man nicht gut drauf ist, ist man nicht gut drauf. Und man kann nicht jeden Tag gut drauf sein, glaube ich, vor allem, wenn es nicht läuft. Noch extremer war es vor einigen Jahren, wie er gesagt hat, ich kann dich nicht ausstellen während der Skisaison. Dann sage ich, warum? Sag ich, du bist doch so ein anderer Mensch. Weil in der Zeit ist einfach so viel Stress und Druck, den man sich selber auferlegt, dass der Umfeld sich denkt, jetzt hat es einen kompletten Vollhawaii. Und das ist arg, wie sich ein Mensch da mit verändern kann mit dem Druck und der Öffentlichkeit, was man da so hat. Jeder erwartet sich auf einmal den Erfolg, auch wenn du einmal einen gehabt hast, das Ganze zu bestätigen, und das macht was mit dir als Mensch. Und das muss man lernen. Das ist ein Lerneffekt. Und ich glaube, das kann man auch im normalen Beruf sehr, sehr gut erlernen. Das Schöne am normalen Beruf ist, wenn du ganz unten bist, sehen es nicht alle, aber dafür sehen sie es auch nicht, wenn du echt was Großes leistest, sieht es halt dafür leider auch niemand.
Lisa, ist das vielleicht was, macht man sich da selber auch zu viele Gedanken? Was denken andere Menschen jetzt über mich?
Ja, manchmal. Ich glaube, es ist sehr individuell. Ja. Manchen ist das wichtiger, wie das jetzt wahrgenommen wird von außen, und manche tun sich da nicht so viel an, oder für die ist das nicht so ein Stress. Da geht es mehr, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Also ich glaube, das ist ein bisschen so individuell, je nachdem, wie man gestrickt ist.
Und wie findet man den richtigen Umgang für sich selbst damit? Wie stärkt man dann da das Selbstwertgefühl, dass man auch nicht, wenn man nicht gleich einen Job findet, nicht den Glauben in die eigenen Fähigkeiten halt verliert und sich denkt, ah, vielleicht bin ich gar nicht so gut.
Ja, ist natürlich schwierig, ja, gerade auf dem heutigen Arbeitsmarkt, der jetzt nicht besonders rosig ist, ja, wo wir schon bessere Zeiten erlebt haben, braucht es einfach manchmal Zeit, und da dann nicht den Mut zu verlieren und dran zu bleiben, ist sicher nicht leicht. Ich glaube, was wichtig ist, ist eben wieder Thema Identität, das ein bisschen zu entkoppeln, ja. Diese Leistung, dieser finanzielle Erfolg von dem, wer ich tatsächlich bin, ja. Was gibt's da sonst noch? Wer bin ich sonst noch, wenn ich nicht bei der Arbeit bin, ja? Was schätzen andere Menschen an mir außerhalb vom beruflichen Kontext? Ja, wozu habe ich vielleicht außerhalb vom beruflichen Kontext schon positives Feedback erhalten? Also zu schauen, was ist da eigentlich noch da und wo habe ich vielleicht sonst kleine Erfolge außerhalb von dem beruflichen Kontext. Ja, und in so Phasen, wo nichts weitergeht, sich auch irgendwie kleine Ziele trotzdem zu setzen, ja, zu überlegen, irgendwie lösungsorientiert zu bleiben. Wenn das die Strategie, die man verfolgt, zum Beispiel Thema Bewerben, nicht funktioniert, dann auch mal neue Wege zu probieren, ja. Sie vielleicht eben auch Hilfe durch Bewerbungscoaching an Bord zu holen, weil es eben manchmal diese kleinen Feinschliffe sind. Ja. Ich glaube, lösungsorientiert zu bleiben und im Vertrauen zu bleiben, ich weiß, es sagt sie leichter, als es dann wirklich ist, aber im Vertrauen zu bleiben, dass sich der Weg ebnen wird, ja. Auch in Gespräche zu gehen. Ich finde gerade auf dem heutigen Arbeitsmarkt so, so wichtig, ja, dass man nicht nur den klassischen Weg geht über die Jobboards, sondern dass man sehr, sehr aktiv auch in Gesprächen bleibt mit dem eigenen Netzwerk, mit Leuten auch aus vergangenen Jobs zum Beispiel oder aus dem Studium, ja, dass man da wirklich schaut, dass man sich gut vernetzt.
Niki, das mit dem, was die Lisa jetzt gesagt hat, dass man sich selber überlegt, was bin ich noch außer meinem Beruf? Wenn du zurückdenkst an deine aktive Karriere, ist das was, was im Sport auch funktionieren könnte, um den Druck rauszunehmen, wenn man jetzt als Sportlerin gerade keinen so großen Erfolg hat, dass man sich sagt, okay, ich bin die Niki Schmidhofer, ich bin Rennfahrerin, aber ich bin auch ein Mensch, der noch ganz viele andere Qualitäten hat.
Habe ich sogar mal Coaching gemacht. War aber schon in die letzten paar Jahre meiner Karriere. weil mich jeder immer nur als die Skifahrerin gesehen hat und ich hätte halt gerne einmal gehabt, dass mich wer als Niki sieht. Da bin ich schon einmal gesessen und mit dem Coach und gesagt, was, das ist die Niki, wer ist die Niki? Und dann sind wir gesessen und wir sind 8 Stunden gesessen, bis wir da so 7 Strahlen oder 8 weggemalt haben und ich da 8 Sachen gefunden habe, die was jetzt, man ist erst jetzt gestanden, Niki ist mit auf der Skifahren, ja. Das war ja einfach. Aber was ist da noch? Und das ist echt verdammt schwer. Das war richtig schwer. Aber es hat mir sehr gut getan, einmal noch intensiver über mich nachzudenken. Und ich glaube, es ist normal und es ist auch gut, wenn der Moment kommt, dass man sich das einmal hinterfragt. Kann aber passieren, dass mit 20 kommt, kann passieren, dass mit 30 kommt, kann passieren, dass erst mit 50 kommt, glaube ich. Aber wenn der Moment kommt, wäre es gut, wenn man ihn nützt und wen holt, glaube ich. Also mir war schon wichtig, dass ich das mit jemandem gemacht habe, der was mir eigentlich auch nicht wirklich gekannt hat, also jetzt auch nicht der Skifahrerin so richtig, weil er mich als Mensch kennengelernt hat. Und das ist halt für mich sehr wichtig. Es ist auch jetzt noch für mich manchmal schwer, wenn ich wo bin. Ich merke genau Menschen, die mich erkennen und mir dann reden, oder Menschen, die mit mir reden und nicht wissen, wer ich bin. Und die Gespräche mit Menschen, die nicht wissen, wer ich bin, sind für die angenehmeren. Und das ist das, was ich halt echt oft gern hätte, dass mich Leute einfach kennenlernen, weil ich Niki bin.
Im Hinblick auf das Karriereende, das in deinem Fall offenbar du sehr positiv wahrgenommen hast dann letztendlich, war es da auch hilfreich, dass du dich davor schon damit auseinandergesetzt hast, wer bin ich noch außer die Skifahrerin?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Coaching schon ein gewisser Anfang von dem war. Unbewusst, dass so irgendwas kommen wird. Weil es war irgendwo naheliegend. Ich war dort über 30, ich habe eine schwere Verletzung gehabt. Die wenigsten haben glaubt, ich komme jemals wieder zurück. Also irgendwo, du weißt dann, das Ganze wird irgendwann zu Ende gehen. Aber gerade in der Zeit, wo ich verletzt war, wirst du so viel von vielen Menschen einmal nicht als Skifahrer gesehen, sondern als normale Person, wo ich schon gemerkt habe, das gefällt mir schon auch sehr gut. Aber das andere wird mir fehlen. Also ich gebe es ehrlich zu, wenn ich heute aussehe und das wird mich keiner kennen, wäre es auch komisch und würde mir auch nicht taugen. Ist so. Ich stehe dazu.
Also ist schon ein positiver Nebeneffekt. Aus deiner Sicht gibt es ja andere, die das anders sehen.
95% finde ich positiv. Es sind ein paar negative Sachen, aber 95% meines öffentlichen Lebens ist super und 5% sind halt bescheiden, mein Gott. Und deswegen war das für mich damals gut zu wissen, aber wer bin ich noch außer die Person, die bekannt ist? Ich kenne viele Sportler, die es nicht wissen. Hätte ich mir aber nicht gedacht, weil ich habe geglaubt, die wissen, wer sie sind. Aber war danach, am Ende der Karriere oder danach, vor allem einmal nicht so. Wo ich sage, jetzt hat man immer gedacht, du siehst es ganz anders. Also ich hätte auch viele Menschen ganz anders eingeschätzt.
Ist es dann auch eine Bestätigung, dass man nicht nur aufgrund seiner skifahrerischen Leistungen, sondern auch aufgrund seiner Persönlichkeit dann nach der Karriere wahrgenommen wird von zum Beispiel Sponsoren? Man bekommt überall Einladungen. Die wollen ja die Person Niki Schmidhofer gerne.
Ist aber aus dem Erfolg entstanden. Also ohne den Erfolg hätte es die Ersteinladung nicht gegeben. Und dann erst haben die Niki Schmidhofer kennengelernt. Also ohne den Weltmeistertitel wird es das andere so auch nicht geben wahrscheinlich, weil mir die Menschen hätten mich nie so kennengelernt. Aber wenn sie mich jetzt lustig und gut finden oder dort und da für Veranstaltungen buchen, aber dafür hat es trotzdem zuerst einen Türöffner gebraucht und das war halt in den meisten Fällen der Weltmeistertitel. Und mir hat damals schon gesagt, Niki, schau, dass du die Einladungen wahrnimmst, schau, dass du das machst, denn wenn du Einladungen ausschlägst über längere Zeitraum, wirst du keine Einladungen mehr kriegen und irgendwann tust du nicht mehr Skifahren. Und wenn du gern bei so Sachen dabei bist und ich schwöre, ich bin als Weltmeister in dem Sommer zu ungefähr jeder Sportveranstaltung lang, weil ich einfach sportaffin bin und jede Einladung, was ich gekriegt habe, war ich dabei. Weil ich mir gedacht habe, endlich kommen die ganzen coolen Einladungen, von denen jeder redet. Ich war Fußball, ich war Beachvolleyball, ich war beim Tennis, ich war Formel 1, MotoGP. Also alles, was ein bisschen war. Also meine Saison danach war sehr bescheiden, weil das Training ist ein bisschen nicht zu kurz gekommen, die Regenerationszeit ist zu kurz gekommen. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Also ich bin manchmal um 5 Uhr in der Früh trainieren gegangen, damit sie die Veranstaltungen dann von 10 bis am Nachmittag ausgehen. Aber es hat den Erfolg gebraucht, um zu Veranstaltungen zu kommen, wo ich jetzt Einladungen habe. Und das braucht auch wieder viel Arbeit, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Das stellt sich immer jeder so lässig vor, auf eine Veranstaltung zu gehen und das ist alles so lustig und tralala. Ist es meistens eh, aber es ist manchmal schon anstrengend, aber man mag nicht immer und man ist nicht immer gut gelaunt und geht dann aber trotzdem hin und versucht dann trotzdem sein Bestes zu geben.
Lisa, das hat vielleicht mit der Lebensrealität von deinen Klientinnen und Klienten relativ wenig zu tun oder hast du schon einmal Spitzensportlerinnen oder Spitzensportler?
Meine Klientinnen und Klienten sind meistens, sagen wir mehrheitlich wahrscheinlich aus der Wirtschaft, aber auch quer durch, also auch Sozialbereich, medizinischer Bereich, Lehrer, Lehrerinnen, ja.
Aber teilweise ist es wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Also das, was die Niki jetzt erzählt hat, mit sich überlegen, was bin ich sonst noch, außer die Skifahrerin, das hat ja, wenn ich eben jetzt einen Job wechsle und da bricht ein Teil von mir weg, damit ich nicht in ein Loch falle, muss ich mir auch bewusst sein, wer bin ich sonst noch.
Ja, ich glaube, die inneren Prozesse sind ziemlich sicher ähnlich. Ja? Dieses Überlegen, wer bin ich eigentlich sonst noch, sicher auch Zweifel, die da sind, auch ja, eben diese Identitätssuche, Klarheit schaffen und dann auch den Weg in die Umsetzung gehen. Im Grunde, ich glaube, die inneren Prozesse sind wahrscheinlich ähnlich.
Stichwort Weg in die Umsetzung. Die Entscheidung, ich will was verändern, ist das eine oder der Veränderungsprozess, aber danach kommt ja im besten Fall ein Neustart, was ja durchaus auch Herausforderungen mit sich bringen kann. Neues Umfeld, neue Routinen. Wie bereitet man sich auf so einen Neustart am besten vor, dass man sich in einer neuen Situation auch schnell zurechtfindet?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich daran erinnert, dass man nie von Null startet. Es gibt auf Englisch dieses schöne Zitat, you never start from zero, you start from experience. Also du startest ja mit Erfahrung, klingt auf Englisch vielleicht ein bisschen besser. Also was ich sagen will, ist, ich glaube, aus jeder beruflichen Erfahrung nimmt man sich ja Erfahrungswerte mit. Und auch wenn man jetzt einen neuen Bereich startet, profitiert man dann letztendlich von diesen Erfahrungswerten, ja. Und ich glaube, sich das wirklich auch vorzusagen und zu sagen, ja, auch wenn ich da jetzt viel Neues lernen darf, nehme ich das trotzdem mit. Ich nehme mich mit und meinen Rucksack an Ressourcen habe ich dabei. Ja, und dann auch darauf zu vertrauen, dass man das abrufen kann in dem Moment. Und gleichzeitig natürlich diese Haltung zu haben, mit sich selbst da auch sanft zu sein, ja, sich auch zu erlauben, da mal wieder Anfängerin in einem neuen Bereich zu sein, sich selbst zu erlauben, da auch mal Fehler zu machen, ja, und einfach zu lernen. Ich glaube, diese Haltung, sich selbst gegenüber sehr sanft auch zu sein, ist sehr hilfreich.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo sich viele Menschen schwer tun, dass gerade wenn sie in einen neuen Job kommen oder in eine neue Aufgabe haben, dass sie denken, jetzt muss ich mir erst recht beweisen, jetzt darf ich erst recht keinen Fehler machen.
Ja, also wenn es wirklich um eine größere berufliche Veränderung geht, wo man wirklich inhaltlich auch den Fokus ändert, ist das aber, glaube ich, so wichtig, dass man sich den Druck auch rausnimmt, ja? Und zuerst im neuen Job erst auch mal sehr in diese Beobachterinnenrolle reingeht. Ja? Ich glaube, viele glauben, sie müssen da jetzt reingehen und alles irgendwie umreißen. Na, da macht man sich ja eh noch unbeliebt, wenn man da gleich mit 100.000 Lösungsvorschlägen kommt und was man nicht verbessern könnte zum Beispiel. Also ich glaube, die ersten Wochen oder Monate in einem neuen Job geht es ja eh sehr viel darum, mal in dieser Beobachterinnenrolle zu gehen und zu schauen, wie läuft da der Hase, ja, mal alle Menschen auch kennenzulernen, gute Gespräche zu führen und ja, sich selber eben auch diesen Vertrauensvorschuss zu geben.
Niki, wie war es bei dir?
Interessant ist, dass ich das nicht als Neues sehe, sondern anders. Also für mich ist das einfach Veränderung. Und jetzt habe ich auch gerade nachgedacht, dass es eigentlich total schön ist, wenn man aus was rauskommt, wo man richtig gut war, vergleichst jetzt wieder mit was Sportlichen, eben, ich kann keinen Wettbewerb mehr machen. Also ich hasse es, wenn ich was machen muss, wo ich gewinne oder verliere. Oder alle glauben, sie müssen sich mit mir messen. Ich gehe am Berg und jeder sagt, wie lange bist denn du aufgegangen? Ja, mir scheißegal, ich bin einfach nur am Berg gegangen. Denn ich bin taugt mir voll, super Sport. Wenn ich gewinne, feiere ich mich voll, wenn ich verliere, wurscht. Und das ist einfach was Neues und das ist so schön. Dort kann ich verlieren, weil es total egal ist. Beim Skifahren verlieren war natürlich schlecht. Aber gerade, wie du sagst, du kommst in einen neuen Job, du musst nicht sofort Vollgas performen. Du darfst so viel Neues lernen und du darfst einmal unten anfangen oder mal gemütlich anfangen und da reinwachsen in das Ganze. Das muss doch für mich Gefühl voll wie Druck rausnehmen. Also mir hat das in der Massageschule schon taugt, da so hin noch dreimal nachfragen, wie hast du das jetzt genau gemacht? Und weil man dann, glaube ich, auch bereit ist, ab einem gewissen Alter intensiver sich damit zu befassen und viel schneller ein Ziel erreichen kann als früher, also junger, finde ich. Weil die Entscheidung, das zu machen, viel konkreter ist, viel intensiver ist als wie früher. Ich glaube, gerade die erste Berufswahl kann ich mir vorstellen, ist manchmal so, also so wie das in meinem Freundeskreis empfunden. Das war halt so, weil der Papa hat den Job gehabt, also ich komme vom Land, gell. Da waren so gewisse Sachen auch vorgegeben, weil halt das der nächste Platz war zum Lernen oder so. Und irgendwann haben sie gesagt, eigentlich will ich ganz was anderes machen, haben mega Interesse für was anderes entwickelt und waren dann auf ein, zwei in dem Beruf super gut, weil einfach das Interesse anderes war. Und dann kann das so schnell gehen und ich finde es eigentlich nicht als Neuanfang, sondern als Veränderung und als Chance, die man nutzen kann.
Du wirkst aber da, wenn du das sagst, so gefestigt, so überzeugt, hat es irgendwann einmal eine Unsicherheit gegeben?
Nein, ich habe immer ungefähr gewusst, was ich will in meinem Leben. Also ich bin auf der glücklichen Seite einfach bis jetzt alles nur Sachen gemacht haben, was ich gern gemacht habe. Also.
Und hat es, abgesehen von deinem Wunsch, auch Heilmasseurin zu werden, noch eine andere Idee gegeben?
Kamerafahren beim Co-Kommentieren beim ORF.
Das wolltest du auch?
Ja, das wollte ich auch. Also, das kann ich schon sagen, wie ich da in Akia gelegen bin, in Valisier, wie es mir runtergefahren haben, habe ich mir schon auch gedacht, Olympia. Und dann merkt, ja, fit werden muss ich auf jeden Fall, weil sonst wird das mit Kamerafahren nichts beim ORF. Und ich habe dann auch selber beim ORF damals angerufen und gesagt, ich würde das gerne machen, falls die Alexandra die meisten Zeit das einmal nicht mehr macht. Und dann haben auch viele gesagt, wie, du hast da angerufen? Und dann sage ich, naja, die können ja nicht wissen, dass ich das machen mag, wenn ich es ihnen nicht sage, dass ich es machen mag. Weil es ist schon immer wieder der Schmäh, so grennt, kommst du eh einmal zu uns von der ORF-Seite und so, aber ich habe mir gedacht, passt, dann rufe ich einfach einmal an und frage. Und da haben sie halt so hin und her überlegt und gesagt, ja, im Herbst müsst ihr es halt wissen, sonst fange ich mit der Masseurausbildung an oder ich gehe mit euch in die Saison. Also für mich passt beides, weil beides was Schönes ist, was ich gerne machen wollte. Also ich bin dann halt aktiv reingegangen. Also schon wieder Glück gehabt, dass wieder was daherkommen ist, was ich extrem gerne mache. Ja.
Geht da irgendwas ab nach dem Rücktritt?
Nein.
Nix?
Nein. Meine Veränderung war nicht so groß, wie es bei den meisten anderen ist, weil ich einfach noch immer im Skisport dabei bin. Ich bin von den drei Buchstaben vom ÖSV zu den drei Buchstaben von ORF gewechselt im Winter und habe viel weniger Druck im Sinne von, ich brauche nicht mehr mein Leben riskieren und dann ans letzte Risiko zu gehen, um meinen Job zu machen, sondern es reicht mir jetzt normal, ob ich vorher gute Bilder liefere und dann darf ich aus der Aufgabe noch ein Rennen kommentieren. Also ich würde einfach sagen, ich habe die Firma gewechselt, weiß nicht, ob man das so ein bisschen umlegen kann.
Lisa, vielleicht noch, wenn du mit Menschen arbeitest, die jetzt wirklich orientierungslos zu dir kommen und selber nicht wissen, wollen sie nur die Firma wechseln oder wollen sie was komplett Neues machen? Wie findest du mit den Menschen gemeinsam raus? Braucht es da kleine Veränderung oder braucht es was ganz Großes?
Gute Frage. Ich glaube, das Wichtigste im ersten Schritt ist mal hinzuschauen, woher kommt eigentlich diese Unzufriedenheit. Ich glaube, viele Menschen, die zu mir kommen, wissen, sie sind unzufrieden, aber es ist oft so ein bisschen eine diffuse Unzufriedenheit da. Und da im ersten Schritt mal genauer hinzuschauen und zu schauen, ja, was passt eigentlich wirklich jetzt konkret nicht? Ja? Lass es uns benennen sozusagen. Das gibt schon mal super erste Rückschlüsse auf, wie groß diese potenzielle berufliche Veränderung tatsächlich sein muss oder darf. Ja? Oftmals braucht es ja gar nicht die riesengroße Veränderung. Ja? Gerade wenn jemand sagt oder vielleicht total frustriert zu mir kommt und sagt, am liebsten, ich würde morgen kündigen. Und dann, wenn wir es aufdröseln, kommen wir eigentlich drauf, es braucht ja gar keine riesengroße Veränderung. Im Grunde muss ich einfach schauen, dass das Umfeld passt an diesem nächsten Schritt. Ja. Ich muss mich inhaltlich ja gar nicht verändern. Ja. Und da zu schauen, ist es eigentlich ein inhaltliches Thema, hat es mit der Tätigkeit selbst zu tun? Oder ist es vielmehr dieses Rundherum, ja, das Umfeld, die Führungskraft, quasi der berufliche Kontext, in dem man den Job ausübt, gibt schon mal super Rückschlüsse, ja, wie groß die Veränderung dann letztendlich sein muss. Ja, manchmal muss man dazu sagen, ist es beides. Ja. Da hakt es irgendwie sowohl inhaltlich als auch vom Rundherum, vom Umfeld her.
Aber kommt es auch öfters vor, dass Menschen zu dir kommen mit dem Ziel eigentlich nur, ich möchte im selben Bereich, aber in einer anderen Firma arbeiten und ihr kommt es dann im Prozess drauf, ideal wäre, du machst ganz was anderes.
Ich glaube, wenn man mit so einer festen Zielsetzung kommt, dass es dann wirklich noch was ganz was anderes wird, eher selten. Aber natürlich gibt es Veränderungen im ganz kleinen Rahmen wie auch im großen Rahmen. Ja, manchmal auch im kleinen Rahmen im Sinn von vielleicht auch tatsächlich in der gleichen Firma zu bleiben, aber nur das Team zu wechseln, ja, oder leicht irgendwie den inhaltlichen Fokus ein bisschen anzupassen. Ja, manchmal liegt man wirklich nur ein paar Millimeter fast daneben, ja, und es braucht kleine Veränderungen. Und ich glaube, was schön ist, wenn man das im Coaching mal erkennt, was es genau ist, dann hat man im nächsten Schritt die Möglichkeit, das auch zu kommunizieren. Weil das ist, glaube ich, auch was, was viele sehr unterschätzen, dass man, wenn man wirklich geschätzte Mitarbeiterin oder geschätzter Mitarbeiter ist, tatsächlich Möglichkeiten hat, sich es passend zu machen im Unternehmen im Normalfall. Ja. Wenn man das natürlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl und mit sehr viel Feingefühl und im Idealfall nicht in der Emotion, sondern gut vorbereitet, aber wenn man das so wirklich gut vorbereitet anspricht, lässt sie da oft tatsächlich mehr rausholen im aktuellen Job, als man glaubt. Also so, das wäre zum Beispiel eine Veränderung im kleinen Rahmen, die oft einen riesen Unterschied macht.
Was mich da eingehend noch interessiert, wie oft kommt es dann vor in einem Gespräch, dass vielleicht gar nicht der Job der Grund ist, sondern dass es dann sehr ins Private reingeht, dass eigentlich man da eher Psychologin oder einen Psychologen braucht und nicht Jobveränderung. Bei dir kommt das auch vor?
Ich sage mal, natürlich gibt es Themen, die im Coaching auftauchen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Coaching passen oder wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt ein Thema, da bist du in der Therapie einfach besser aufgehoben. Und das dann ergänzend auch zum Coaching zu machen zum Beispiel, ist eine super Idee. Ja? Also wenn man merkt, dass da einfach mehr Themen da sind, dass man sich da noch zusätzlich auch Unterstützung sucht und wir halt im Coaching wirklich konkret an dem Jobthema arbeiten.
Wir haben es heute schon öfters angesprochen, Jobwechsel, insbesondere auch Jobsuche, kann auch belastend sein. Mhm. Wie geht man mit Rückschlägen am besten um?
Ja, ich glaube, im Idealfall nicht persönlich nehmen, ist natürlich auch wieder leichter gesagt als getan. Dranbleiben, neue Möglichkeiten ausprobieren, wenn man merkt, dass das, was man tut, nicht funktioniert. Schauen, was kann man sonst noch tun? Ja, lösungsorientiert bleiben, sich unterstützen lassen in dem Prozess. Ich glaube, ja, sich selbst kleine Ziele zu setzen, damit man zumindest so ein bisschen kleine Erfolgserlebnisse auch hat. Ja, vielleicht konkret ja in der Woche schicke so und so viele Bewerbungen oder spreche mit so und so vielen Menschen über das berufliche Thema.
Zu Lisa ins Coaching gehen.
Beispiel.
Ja, das würde ich jetzt empfehlen.
Und ja, dranbleiben auf jeden Fall. Ja, ich glaube, auch realistisch herangehen. Ja, umso größer die Veränderung ist, umso länger ist der Prozess. Wenn es eine große Veränderung ist, dann passiert das nicht von heute auf morgen im Normalfall. Ja, da muss man damit rechnen, dass das ein bisschen Zeit braucht und dass man sich die Zeit auch wirklich selbst gibt, ja, und da im Vertrauen bleibt, dass sich der Weg ebnen wird auch, ja. Vielleicht auch, wenn man merkt, dass da zu einem Stillstand kommt, dass man strategisch denkt im Sinn von, okay, wenn der Job jetzt im nächsten Schritt noch nicht drin ist, also wenn da zu viel Diskrepanz vielleicht da ist, was wäre so ein logischer Zwischenschritt, wo ich mir trotzdem schon mal gewisse Skills aneignen kann und einfach Erfahrungswerte mitnehmen, die mich dann im nächsten Schritt in ein, zwei Jahren einfach ready für diesen nächsten Step machen. Ja, also ich glaube, da weiterhin lösungsorientiert zu denken, ist einfach super wichtig.
Und Niki, auch zum Abschluss von dir, aus deiner Erfahrung, was würdest du jungen Sportlerinnen und Sportlern gerne noch mitgeben, auch im Hinblick auf die Zeit nach der Karriere?
Für die Karriere zuerst. Reißt euch in den Arsch auf, weil das ist die geilste Zeit und die kommt nie mehr. So Möglichkeiten, die was es selten geben wird. Und für die Karriere danach?
Das Gleiche.
Nice. Macht zuerst die Karriere und dann denkt sie über das dann noch. Ja, das ist jeder anders. Also wie gesagt, ich weiß für andere, die wollen schon währenddessen alles vorplanen und das bin ich halt leider nicht. Ich bin halt mehr da hier und jetzt und aus dem, was ich jetzt gerade habe, das Beste draus machen. Und nach der Karriere wieder das Beste aus dem machen, aus den Möglichkeiten, was man jetzt einfach hat.
Schöne Schlussworte. Damit sind wir endgültig am Ende der heutigen Folge. Lisa, Niki, danke für das unterhaltsame und spannende Gespräch. Dankeschön.
Danke euch.
Dankeschön.
Danke.
Bleibt sportlich, lasst euch begeistern, fiebert mit und
denkt weiter.